Wir möchten jetzt auch die grüßen, die drüben im Gemeindehaus nur über den Lautsprecher teilnehmen können. Es tut uns leid, es ist ganz gewiss keine ideale Lösung, aber doch besser, als wenn man umkehren muss, dass wir wenigstens auf diese Weise verbunden sind im Hören auf das Wort Gottes. Und das Hören ist beim Glauben wichtiger als das Sehen. Wir haben als Predigttext den Josua, Bekenner unter Lebensgefahr. Es gibt ja ein ganzes biblisches Buch über den Josua und den Einzug des Volkes Israel ins verheißene Land. Wir haben aber heute aus 4. Mose 13 und 14 unseren Predigttext. Da werden Kundschafter ausgesandt, nachdem das Volk Israel weitergezogen war vom Sinai in Richtung auf das verheißene Land hin, dem sie etwa ein Jahr im Sinai gelagert hatten. Und sie kommen nun ins Bergland, in die bergige Wüste und wollen nun das Land erkunden. Und da kommen die Kundschafter aus jedem Stamm einer in ein Land, da Milch und Honig fließt, in ein fruchtbares, grünes Land, wie es damals noch viel mehr als heute war, weil es noch bewaldet war und auch, weil es aus der Wüste natürlich erst den ganzen Kontrast deutlich macht. Und dann schneiden sie am Bach Eschkol eine große Rebe ab und hängen die an einen Stecken und die müssen sie dann zu zweit tragen und hängen noch Granatäpfel dran und Feigen und ziehen so zurück zum Volk. Aber als sie zurückkommen, erzählen sie nicht nur von den Herrlichkeiten, sondern auch von der Schwierigkeit, wie soll man in dieses Land kommen können. Dort wohnen Menschen, die Städte sind befestigt, dort wohnen Menschen, die sind viel größer als wir. Das sind ganz andere Gestalten. Dieses Land trägt auch andere Menschen. Und gegen die Menschen sind wir wehrlos. Und dann machen sie das ganze Volk, wie wir sagen, schalu und sagen, das kann man nicht erobern. Und Kaleb beschwichtigt das Volk und sagt, lasst uns hinaufziehen, wir können es doch. Aber die Leute wollen nicht mehr. Und ich lese jetzt aus Kapitel 14. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das ganze Volk weinte die ganze Nacht, und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären. Ein typisch frommer Spruch, sagen Sie es nie in Ihrem Leben, ich möchte sterben, das ist immer dumm. Und noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und einer sprach zu den anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, das waren auch zwei Kundschafter, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Kindern Israel. Herr, jetzt rede du zu uns. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man ein Dankfest feiert, hat man mit dem Problem der Undankbarkeit zu kämpfen. Warum sind wir alle nur so undankbar? Martin Luther hat, meine ich, auch hier den Nagel auf den Kopf getroffen. Er sagt, die Menschen seien so undankbar, weil Gott ungeschickterweise und unglücklicherweise alle Gaben auf einen Haufen zusammenschütte. Und deshalb merkt man gar nicht, wie viel Gaben Gottes man hat. Und Luther sagt dann weiter, man stelle sich einmal vor, der Mensch würde nur mit einem Fuß geboren werden. Und im 7. Lebensjahr, oh Wunder, der 2. Fuß wächst nach. Diese Freude, diese Dankbarkeit. Und im 14. Lebensjahr wachse ein Arm und eine Hand. Wie man das begrüßen würde. Und im 20. Lebensjahr wachse der 2. Arm nach. Jede Gabe würde einzeln begrüßt und gefeiert werden. So könnte man sie richtig erkennen, einschätzen und werten. Aber, nun sagt Luther, nun gefällt es Gott einfach, alles auf einen Haufen zu schütten. Ich möchte heute helfen, dass wir die Gaben Gottes erkennen und dankbar werden über dieser biblischen Erzählung und diesem Bericht vom Volk Israel. Das ist ja eigentlich gar keine Erntedankfestgeschichte, sondern die Geschichte von heulenden und klagenden Menschen. Aber ich möchte, dass es uns hilft, die Gaben Gottes richtig zu erkennen. Ich möchte 3 Sätze Ihnen einhämmern. Gott schenkt immer unerwartet. Das ist unser erster Satz. Gott schenkt immer unerwartet. Darf ich noch einmal die Geschichte nacherzählen, wie das war. Aus jedem der 12 Stämme wird einer ausgesucht, der das Vorrecht hat, Spion zu sein. Das sind nicht so Leute wie Guillaume, sondern als friedliche Touristen verkleidet, sind sie in dieses Land gegangen und haben das mal angesehen, wie das denn eigentlich ist. Sie waren ja jetzt in der Wüste nur ein Nomadenvolk. Und das war etwas, was einen Beduinen aus der Wüste begeistern musste. Diese grüne Welt, diese Früchte, die da wachsen, Wasser, das fließt, das man sonst nur im Brunnen irgendwo findet. Und dann die großen Städte und das pulsierende Leben. Und als sie an den Bach Eschkol kommen und diese große Rebe abschneiden, können Sie sich in die Männer hineinversetzen, was das für eine Begeisterung war, als sie die über den Stecken hängen und dann hinwegtragen. Das sind, wie wir heute so die großen Jaffa-Grapefruits haben, die dort in Israel wachsen, diese großen Früchte, Granatäpfel hatten sie, Feigen genommen und kommen mit dieser Beute ganz glücklich zurück. Das ist das Land, ein Land, da Milch und Honig fließt. Da muss man sich nur hinsetzen und kann nehmen, was auf den Feldern wächst, ein für den Wüstenbeduinen völlig unbegreifliches Wunder und ein Geschenk. Und man denkt, jetzt jauchzt das ganze Volk und die Kinder strömen herzu und die Frauen und die Männer sagen, wunderbar, wunderbar, und das Land schenkt uns Gott. Es geht ganz anders. Da geht plötzlich ein Heulen und ein Schreien los, ein Klagen und ein Jammern, und es hört nicht auf, die ganze Nacht hindurch hört man es aus den Zelten schreien. Und die Männer, die stehen draußen in Krüppleinen beieinander und diskutieren miteinander. Und es ist einhellige Verzweiflung. Weil sie alle sagen, wir schaffen das nicht. Und als der Morgen graut, dann reißen sie die Zeltheringe aus dem Boden und lassen ihre Zelte zusammenstürzen und sagen, packt zusammen. Lieber Sklave sein in Ägypten, als dahin ziehen. Lieber die unsinnigste Fronarbeit bei den ägyptischen Pharaonen tun, als in so ein Land gehen. Sagen Sie, wie ist denn das überhaupt möglich gewesen, dass die nicht mehr wollen? Wir wollen das doch rational nachvollziehen. Wir wollen doch das begreifen und ergründen können. Warum wollen sie denn plötzlich nicht in das Land gehen? Es taucht immer wieder in anderen Worten das eine auf. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Sie rechnen das durch, ob nicht doch irgendwie etwas Unerwartetes passieren kann, ob nicht doch vielleicht eine Möglichkeit sich ergibt, dass eben doch für sie ein Weg sich auftut in dieses Land. Und immer wieder, nein, die Männer schütteln den Kopf, wir schaffen das nicht, wir bringen das nicht fertig. Und keiner merkt in diesem Augenblick, das stand noch nie zur Debatte, ob sie das schaffen, sondern ob Gott das schafft. Ich möchte Ihnen heute am Erntedankfest sagen, ich meine, dass wir alle die Wunder Gottes noch gar nie begriffen haben. Gott will in ihrem Leben noch viel mehr schenken, als sie je geahnt haben. Mehr als ihre Hoffnungen und ihre Wünsche sind, sogar noch mehr als ihre Gebete sind. Gott geht in ganz anderen Weiten vor, wenn er seine Angebote macht. Das konnte das Volk überhaupt nicht fassen. Dass Gott ihnen den Weg auftun wird, dass er ihnen ein Land gibt, das größer ist als ihre ganze Vorstellungskraft, dass Gott in der Natur, in der Schöpfung, in dieser irdischen Welt Gaben bereit hat für seine Leute, die mehr sind, als man denken kann. Nein, das übersteigt jedes Verstehen. Das schaffen wir nicht, sagen wir, das schaffen wir nicht. Darf ich jetzt mal kurz erinnern, wenn durch Tonband unsere Kranken diese Predigt hören. Wir wollen sie jetzt einfach mal einbeziehen. Die wälzen sich von der einen Seite im Bett auf die andere Seite und sagen, was soll denn aus mir noch werden? Wo doch der Arzt auch bloß noch kommt und sieht, dass er den Stand erhält meiner Krankheit. Ist das wirklich so, dass ich im Natürlichen von Gott Großes erwarten kann? Wenn die Berufstätigen angesichts der kommenden Woche schon wieder Angst haben und sagen, wie soll ich das alles meistern? Es geht doch schon lang an, überfordert doch meine Kraft, das Amt, das ich ausfüllen muss. Ist es wirklich so, dass Gott im Natürlichen, im Äußerlichen, in meinen Verstandeskräften, in meiner Körperkraft, mir in meinem Leben wirklich eine solche unerwartete Zukunft aufschließt? Wenn ich an die Schüler und Studenten denke, die einen, die vom Numerus Clausus Angst haben und nicht wissen, ob sie die Anforderungen überhaupt schaffen können. Und dass da ein Gott ist, der sagt, ich will schaffen. Auch im Natürlichen, auch in den äußeren Dingen dieser Welt. Ich mache das. Ich führe euch in ein Land, da Milch und Honig fließt. Gott schenkt immer unerwartet. Und ich meine das im äußerlichen, natürlichen Sinn. Es hat verschiedene Gründe gehabt, dass wir heute so einen schlichten Altar haben. Aber mir war es auch wichtig, dass wir ein wenig wegkommen von dem aufgebauten Supermarktregal. Nichts gegen rote Beete und Kondensmilch, aber damit soll doch das Schenken Gottes sich nicht beschränken. Ich habe jedes Essen im zurückliegenden Jahr nur mit Danksagung vor Gott nehmen können. Und ich denke, und ich hoffe Sie auch, das wissen wir, dass auch diese Gaben von Gott kommen. Wir danken ihm. Aber Gott hat doch für Ihr Leben noch viel mehr vor, wenn er ihr Leben gestalten will. Wenn junge Menschen anfangen, sich zu verloben und zu lieben und sagen, wir wollen miteinander das Leben gehen, und dann kommt der Gott, der ein Leben weit und groß und schön macht. Wenn Eltern ein Kind geschenkt wird und Gott sagt, ich will euch schenken und geben, dann kommt Unerwartetes darauf zu. Ich möchte Ihnen sagen, Sie werden es nie ausmessen können, wie in Ihrem Leben Gott noch Großes und Schönes schenken will. Ich bin so froh, dass am Anfang der Wirksamkeit Jesu erzählt wird, wie er an Kana an einer Hochzeitsfeier teilnahm. Damals hat man ja die Scheunen ausgeräumt, damit Platz war für die ganze Verwandtschaft. Und dann wird 7 Tage durchgefeiert. Und nach ein paar Tagen, das kann natürlich bei so einem langen Festen passieren, kamen die in der Küche in Engpass. Und dann heißt, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit in der Küchenpanne einer Hausfrau. Und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Ich wollte, dass jetzt Christen erzählen können, wie sie die Herrlichkeit Jesu schon erfahren haben in ihrem Leben. In ganz einfachen, natürlichen Dingen. Überraschend, unerwartet, groß. Und dieser Jesus hat es den Menschen zugerufen, ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Wenn sie mit Jesus gehen wollen, dann dürfen sie in einer ganz großen Erwartung leben, in einer ganz großen Freude, in einer ganz großen Hoffnung, was er ihnen alles noch schenken will. Gott schenkt immer unerwartet. Und das Zweite nun, an einem kleinen Haken hängt alles. An einem kleinen Haken hängt alles. Man muss sich schon Rechenschaft darüber geben, wenn man die Erntedankfestpredigt so beginnt. Es liegt ja heute viel näher, dass wir sagen, ja, aber 2/3 der Menschen hungern. In dieser Stunde sind es gab über 2000 Menschen, die qualvoll am Hunger sterben. Siehst du nicht das, was du vorher von Bangladesch verlesen hast, wie die durchs Wasser waten, noch im Hospital in diesen Notlazaretts? Siehst du nicht, was in Honduras geschieht? Siehst du nicht das Kriegselend und die Flüchtlinge? Siehst du das nicht? Kannst du nicht anders predigen an diesem Erntedankfest? Ja, doch. Das bildet den Hintergrund unserer Predigt. Aber ich darf ein fröhliches Wort sagen, weil ich weiß, auch in dieser Welt, wo der Mensch die große Versorgung Gottes unterbricht in seiner Habgier, ist unser Gott da in seinem überreichen Schenken. Und auf dieses überreiche Schenken Gottes hin haben es immer wieder Boten gewagt, hinauszugehen in die Welt und alles herzuschenken. Und zu begleiten und zu sättigen und Obdach zu bieten. Nicht, weil sie es selber hatten, sondern weil sie mit diesen Wundern Gottes rechneten. Und weil sie sich gegen diese irrsinnige Not anstemmten, einfach im Vertrauen darauf, nicht wir schaffen das, sondern Gott schafft das. Ich möchte Sie bitten, dass Sie wegkommen von diesem verrückten Rechnen, was uns ganz, ganz krank macht, von diesem Rechnen, als ob man etwas berechnen könnte. Als ob Sie rechnen könnten, wie viele Kinder Sie erziehen können und wie vielen Kindern Sie gerecht werden. Als ob Sie berechnen könnten, wie viel Sie bräuchten für Ihre Versorgung im Alter. Das können Sie gar nicht berechnen in einer Zeit, wo fortwährend jeder Wert seinen Wert verliert und jedes Geld sich entwertet. Wo die Dinge, die vor unseren Augen so uns bezaubern und uns immer wieder anziehen, das muss ich haben und das brauche ich zur Sicherheit und das muss ich haben. Und das sagt ein Josua, stellt sich den Leuten hin und sagt, ihr braucht nur eins. Wenn ihr in dieses Land gehen wollt, wenn ihr erfahren wollt, wie Gott euch beschenkt, müsst ihr eins haben, an dem Haken hängt alles. Wenn der Herr uns gnädig ist. Du musst wissen, ob in deinem Beruf Gott da ist, der dich segnen kann. Ob deine Körperkraft und deine Zeiteinteilung von Gott gesegnet ist. Ob deine Familie und dein Haus und dein Essen unter dem Segen Gottes steht oder unter dem Fluch. In der Frage hängt alles. Und auf einmal wird die ganze Frage, was brauchen wir für die Welt und wie können wir die Weltprobleme heilen, ganz einfach. Wenn Menschen rechnen mit diesem großen Geben Gottes, dann können sie sich dagegen stellen. Dann können wir etwas tun. Dann geht von unserem Leben sogar für andere etwas ab. Jesus hat exemplarisch uns das einmal in einer Schärfe vorgelebt, wie keiner von uns das leben kann. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen und nichts getrunken. Wer würde das von uns überhaupt durchhalten? Und dann kam der Versucher und sagte, jetzt Brot. Sie wissen, wie das dann in der Fantasie durchgehen kann. Jetzt Brot haben, jetzt essen, jetzt trinken. Und er sagt, Jesus, du kannst es doch. Schaff doch Brot. Dann sagt Jesus, nein. Ich denke nicht von den Gaben aus, sondern ich denke vom Segen Gottes aus. Und ich möchte nur dort sein, wo Gott mich brauchen kann. Und dann wirkt mein Leben weiter. Und noch einmal kommt dann die ganze Suggestivkraft des Versuchers auf Jesus zu. Jesus hat doch wenig Anhängerschaft, wenig Anerkennung und das braucht man doch. Mach doch eine Schau. Ich sage, nein. Und weil Jesus nur das eine gelebt hat und auf den einen Punkt sich konzentriert hat, wenn nur das Ja des Vaters über meinem Leben steht, dann hat er diese 5 Brote und 2 Fische genommen, dankte, brach's, gab's und sie wurden satt. 5000 Menschen, weil er mehr geben kann aus wenigen. Und es ist das Geheimnis, wo sie sich in dieses Opfer hineingeben und ihr Leben Gott hingeben und hinweihen in ihrem ganz irdischen Berufen, wo sie leben. Dass das Gleiche geschieht, dass Jesus wunderbar mehren und segnen kann. In dem einen Haken hängt es, wenn er uns gnädig ist. Wenn er uns gnädig ist. Wenn uns diese furchtbaren Katastrophen der Welt heute eins sagen, dann nur das, dass alle menschlichen Rechenkünste versagen. Dass die ganze Volkswirtschaft, ich bewundere Volkswirtschaftler, letztlich nichts machen können, um die Verteilung dieser Güter und eine stabile Weltordnung herzustellen. Wenn ich sagen kann, da dürfen wir Christen diese großen Gaben des Schöpfers dieser Welt weitergeben in die Welt hinein. Und dann rechne ich damit, dass über diesen Gaben, die wir geben, die dann nach Bangladesch oder nach Lima oder wo die hinausgehen, die Zeichen, die wir geben, die Gastfreundschaft, die Sie mit Ihrem Haus anbieten, das, was Sie in einem Krankenbett hintragen, das, was Sie in Tater Liebe, in einer Pflege eines Kranken tun, dass das weiterwirkt, weil nicht bloß Ihre Finger das sind, weil nicht bloß Ihre Gaben das sind, sondern weil der Schöpfer Himmels und der Erde durch uns hindurch wirkt. Es ist doch nicht wahr, dass man das alles braucht, Gaben, so wie das Volk Israel sagt, was sie alles brauchen, um in dieses Land zu kommen. Wenn der Herr uns gnädig ist, dann können wir hingehen, dann werden wir das erreichen. Gott hat für uns mehr bereit an Land, da Milch und Honig fließen. In dieser kranken Welt, in dieser zerbrochenen Welt, will er noch einmal hier und da kleine Gärten Eden schaffen. Und es ist Christen hier und da geschenkt worden, in dieser Welt der Tränen und der Ungerechtigkeit und des Leidens, kleine Welten zu schaffen. Was war denn Bodel Schwings Bethel anders als so eine kleine Welt der Heilung, des Wunders eines Gottes, der geben kann? Und als damals der jüngere Bodel Schwing dem Leibarzt Hitlers gegenüber saß, als es um die Euthanasie ging und er sagt, wir können mit den Lebensmittelkarten Bethel nicht ausstaffieren, Bethel wird keine Lebensmittelkarten kriegen, sie können die Leute nicht durchfüttern, dann hat Bodel Schwing nur gesagt, das ist das Wenigste. Da hat Gott genug Menschen, die für das Essen sorgen werden, auch in einer Hungerzeit für die Kranken. Weil er einfach gerechnet hat mit dem Geber der Gaben. Wenn Gott uns gnädig ist, dann ist das eine kleine Frage. Jetzt noch das Letzte. Wir können mit Feiern anfangen. 3 Punkte gehabt. Gott schenkt immer unerwartet. An einem kleinen Haken hängt alles. Jetzt kann man mit Feiern anfangen. Ich sage das, weil nicht das Erschrecken über die Nöte der Welt im Vordergrund stehen soll. Das wissen wir Christen ganz gewiss, dass diese Welt zerbrochen ist und leidet. Aber jetzt können wir mit Feiern anfangen. Josua tritt unter diese Menschen, die hatten ja einen irrsinnigen Zorn gegen diesen Josua, weil sie sagen, das ist unerhört. Wie kann der uns sowas Utopisches erzählen von einem Land, da Milch und Honig fließt und wo wir hinkommen? Das ist doch die Botschaft des Evangeliums, ist auch mit dem, was Gott uns für diese Welt verheißt, eine Botschaft, die Menschen nie fassen können. Viel lieber begnügt man sich mit der Sklavenarbeit in Ägypten und mit seinem kümmerlichen Leben. Viel lieber redet man täglich über seine Sorgen und seine Schmerzen und seine Krankheiten, die man hat und wie es einem schlecht geht, als dass man sich einfach auf dieses Wagnis einlässt und einmal mit Gott auf diese große Wanderschaft geht und staunt, wohin uns Gott führt. Ich meine das ganz konkret. Wenn Sie vor 5 Jahren gewusst hätten, wie gefüllt diese letzten 5 Jahre werden, Sie hätten es nicht fassen können. Und wenn Sie jetzt vorausdenken, wenn Gott uns noch einmal 5 Jahre oder 10 Jahre schenkt, was er hineinpacken will, wenn Sie sich wirklich auf das Abenteuer einlassen, sich von Gott führen zu lassen, was er Sie an Wunder und Siegen erleben lässt. Josua sagt deutlich diesem Volk, der Herr ist mit uns, ihr könnt euch darauf verlassen, der Herr ist mit uns, das steht fest. Er hat sich an die Verheißungen gehalten, die einst dem Volk schon in Ägypten gegeben waren, an die Abrahams Verheißungen, die noch viel weiter zurückreichen. Gott ist mit uns und dann wird es eine Reise werden, die gesegnet ist. Aber jetzt lassen Sie mich es doch noch einmal drastisch sagen, dass jetzt kein Missverständnis entsteht. Letzten Mittwoch kriege ich eine kleine Karte, eine Familie, die mit uns auf der Freizeit war in Saint-Léger-sur-Vevey, im Genfersee, schickte die Karte, dass ihre kleine Tochter von Gott wieder zu sich genommen wurde. Nach wenigen Erdentagen. Die Mutter hat auf der Freizeit das Kindlein erwartet und man war in Gedanken ein wenig verbunden. Und dann soll man eine Dankfestpredigt halten und sagen, Gott schenkt immer mehr, als wir erwarten und immer unerwartet. Und jetzt ist Grund zum Feiern. Ja, trotzdem und dennoch, weil ich das den Eltern in dem Brief dann geschrieben habe, den ich am gleichen Tag geschrieben habe. Euer Gott lässt euch nicht im Trauern stehen, sondern lässt euch wieder zu Menschen werden, die nur sich wundern können, wie herrlich und wie wunderbar er weiterführt. Das ist Geheimnis, das er gibt. Und woher weiß ich das? Woher kann ich mich darauf verlassen, dass ich so sagen kann, der Herr ist mit uns? Ich habe den Eltern dann geschrieben, in den einfachen Worten, die Jesus gebraucht hat, seht die Spatzen auf den Dächern. Kauft man nicht 2 Spatzen um 1 Pfennig. Keiner fällt vom Dach ohne den Willen eures Vaters. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Und jetzt erschrecken Sie nicht, wenn ich ein ganz noch drastischeres Beispiel nehme. Heute Morgen habe ich meine Haare gewaschen, gekämmt. Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich kriege bald eine Glatze, das ist furchtbar. Aber ich sage, nimm es als Trost, ich las in einem Wartezimmer eines Arztes, das ist ein männliches Attribut, tröste dich damit. Und dann fiel mir das Wort Jesu ein und dachte, er hat das doch auch gesagt, eure Haare, hat Männer eben bewegt mit den Haaren, nicht? Es war zu allen Seiten, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt, bis in diese, ja doch wirklichen kindischen Fragen hinein, geht die Fürsorge eures Gottes. Warum bleibt denn ihr stehen, wenn Gott, die lässt euch rausgehen? Und er lässt manche Pläne eures Lebens natürlich zerbrechen und er hält euch Dinge im Leben vor, die uns so wesentlich erscheinen. Aber er hat eins festgemacht, dass mich nichts aus seiner Hand reißen kann. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat sich für mich schuldigen Menschen so fest erklärt, indem er für mich gestorben ist, daran will ich mich halten. Auch wenn in meinem Leben so viel ist, was gegen mich spricht und gegen mein Verhältnis zu Gott und gegen den Glauben, dann hat er sich für mich erklärt und sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen, wisse es, und ich will dein Leben führen. Ich will auch deine irdischen Dinge in die Hand nehmen. Bleib doch nicht stehen an Dingen, die ich dir nicht gebe. Ich habe Großes mit dir vor. Und auf einmal fällt auf, dass unser Leben eine Tour wird, vergleichbar diesem Wüstenzug des Volkes Israel, dass Gott sagt, vorwärts, 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 denk dann übermorgen. Mein Ziel sind nicht diese Wüstenplätze, wo er heute sitzt, sondern mein Ziel ist dieses Land, in das ich euch hineinführe. Und auf den Touren ist es ja die Eigenart, dass man gern und gut vespert und isst. Da hat man Appetit, wenn man so ein Stück gewandert ist. Und so ein Erntedankfest ist heute auch ein Freudentag, wo wir auch Gott für diese äußeren Gaben danken und sagen, auch für Kondensmilch, auch für rote Beete, danke Gott, wir haben es anders erlebt. Aber vorwärts denken, Gott hat noch viel mehr vor. Hier sitzen junge Menschen. Was könnte Gott aus so einem Leben machen, wo einer sagt, Herr, heute möchte ich mich ganz neu in deinen Dienst geben. Ich bin gespannt, wo und wie du mich brauchst in dieser Welt, an deiner Schöpfung. Ich will in deinen großen Maßstäben rechnen. Ich will auf deine Hände sehen und deine Wunder erwarten. Er will müde Wanderer weiterführen in ein Land, da Milch und Honig fließt. Die Schöpfung Gottes ist auch heute noch Gottes Schöpfung. Und wo Menschen auf Gott blicken, werden sie seine Wunder erfahren. Amen. Wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für all das, was du uns geschenkt hast. Aber am allermeisten für deine große Gabe, dass du dich selbst an uns hingebunden hast. Dass du uns das in vielen Worten zusprechen lässt. In deinen großen Verheißungsworten, dass Berge weichen können und Hügel hinfallen, aber deine Gnade nicht von uns weichen kann. Und dass du das bis zum Tod deines Sohnes so unumstößlich festgelegt hast, dass keine Schuld und keine Sünde und keine Gottlosigkeit uns mehr von dir trennen kann, weil du vergeben und heilen und zurückbringen willst. Ja, Herr, hol uns ganz zu dir.
in deine Nähe und in deine Gemeinschaft. Dass du aus unserem Leben etwas Großes wirken kannst für dich. Dass du den Zerstörungsmächten durch uns hindurch wehren kannst. Dass unser Leben und unser Wirken in dieser Welt ein Stück mutmachendes Zeichen wird für viele Menschen. Dass sie deine Gaben entdecken und sich an dir freuen und deine Wunderhand spüren. Herr, wir leiden mit dieser ganzen Welt, mit all den Tränen, die geweint werden. Wo Menschen an der zerbrechenden Schöpfung sich wundstoßen, wo Menschen hungern, wo Menschen Unrecht leiden, wo Menschen verfolgt werden, wo Menschen obdachlos sind, wo Menschen inhaftiert sind, wo Menschen nicht mehr ins Leben hineinfinden, sondern gebunden sind unter all so viel teuflischen Bindungen dieser Welt. Lass du uns Zeichen setzen deines Wirkens, dass du frei machen kannst, dass du heilen willst, dass du zurechtbringen willst, dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Herr, wir wollen Großes von dir erwarten und bitten dich darum. Lasst uns miteinander das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.